Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Polytalk des Kinder- und Jugendparlaments Marzahn-Hellersdorf. Wir sind heute zu Gast bei Juliane Witt. Sie ist Bezirksstadträtin für Soziales und Bürgerdienste.
Marzahn-Hellersdorf ist meine Wahlheimat. Ich bin seit 2010 hier engagiert, halte mich für eine in der Tat im Herzen Kommunalpolitikerin, die sich sehr stark auch hier vor Ort um die Anliegen kümmert, aber Politik auch versteht als ein durchaus Setzen von Werten, von Zielen. Ich habe aktuell die Möglichkeit, natürlich auch über das Bürgeramt viele Themen aus der Bürgerschaft zu erhalten. Freue mich sehr, auch mit dem Sozialamt ein Thema zu haben, was viele Menschen im Bezirk sehr bewegt, nämlich wie sich die soziale Lage entwickelt. Sitze hier in der Rieser Straße im Büro mit Blick auf schöne Freiflächen, also im Bezirk Hellersdorf und auch gut verknüpft. Hauptpunkt aktuell ist natürlich auch die Unterstützung für Menschen aus verschiedenen Herkünften, die zu uns kommen. Das ist vielleicht zur Einführung mal kurz ein Umreißen der aktuellen Aufgaben.
Kommen wir direkt einmal ganz kurz zum Thema Sozialamt. Du hast ja gesagt, dass das ein Thema ist, was für viele Menschen hier im Bezirk sehr wichtig ist und dass Marzahn-Hellersdorf deine Wahlheimat ist. Im generellen Berliner Vergleich, denkst du denn, das Sozialamt ist quasi als Amt unter den Ämtern bei uns im Bezirk wichtiger als in anderen Bezirken?
Nun, wir haben, glaube ich, hier in Marzahn-Hellersdorf, ihr seid ja auch engagiert, einerseits eine sehr starke Fokussierung auch auf den unmittelbaren Lebensraum, also in welcher Straße wohne ich denn, in welcher Ecke wohne ich. Und manchmal ist es ja so, dass die Straße gegenüber schon sehr weit weg ist, weil man diese großen Straßen in Berlin, B1, Landsberger, gar nicht überschreitet. Viele sagen also, ich bin nur in Biesdorf und sagen wahrscheinlich nicht mal, ich bin in Biesdorf, sondern ich bin im Getreideviertel oder ich bin in Marzahn Nord. Also für uns in der Politik ist in der Tat der ganze Bezirk im Blick. Und da gibt es natürlich auch unterschiedliche sozial gewichtete Themen. Ganz klar, dass in den letzten Jahren die Großsiedlung, die beiden Bereiche Marzahn und Hellersdorf, für das Thema Soziales ganz besonders im Fokus standen. In diesen beiden Vierteln haben wir eine ganz besondere Zunahme auch von problematischen Familienlagen, wo im Ernstfall auch die Berufstätigkeit der Eltern oder deren Nichtberufstätigkeit dazu führt, dass wir Familien haben, die immer weiter auch in eine Armutsspirale geraten, die immer weiter auch wenig Chancen für ihre Kinder haben. Insofern ja, ich glaube, dass wir in ganz bestimmten Quartieren, das müssen nicht immer die sein, wo wir ein Quartiersmanagement haben, aber in bestimmten Quartieren haben wir eine Zunahme von sozialer Not und vor allem für Kinder und Jugendliche, für die ihr euch ja einsetzt, auch ein Abnehmen von Chancen. Dort steuert die Politik dagegen. Dort versuchen wir natürlich mit Mitteln des Bundes, mit Mitteln des Landes, nicht nur mit Geld, sondern auch mit Bauten, ganz besonders das Signal zu setzen. Ihr seid nicht vergessen, ganz im Gegenteil, hier werden Schulen und Kitas errichtet. Für den Sozialbereich bedeutet, dass wir in den Stadtteilzentren, die dort sind, in besonderer Weise auch Beratung machen. Es gibt also angefangen von Sozialberatung über unsere Mietschuldenberatung, über Schuldnerberatung. Natürlich im Moment auch mit dem neuen Projekt, was ihr sicher auch kennt, da unbezahlbar, Nähe dem ISGET, versuche wirklich auch ganz praktisch zu helfen, indem von Bekleidung, von der Mütze im Winter bis auch zu den künftigen Kiezkühlschränken man auch so ganz konkret in der Nachbarschaft helfen kann. Das ist in Marzahn-Hellersdorf am Entstehen. Da sind wir, glaube ich, noch nicht so weit vorn wie in vielen Innenstadtbereichen, aber das entsteht. Und ja, ich freue mich sehr, dass es da auch junge Menschen gibt, die sowas mit unterstützen, die Foodsharing machen, die aber auch beim Thema Obdachlosenhilfe hier ganz vorne weg sind und das auch ohne Träger, sondern weil sie es persönlich für wichtig erachten.
Du hast ja gerade gesagt, dass man den gesamten Bezirk im Blick haben muss. Apropos Blick, du bist ja schon sehr lange hier im Bezirk, auch als Stadträtin aktiv. Wir wollen jetzt mal kurz gemeinsam zurückblicken auf diese Zeit. So ganz kurz, so in ein, zwei Sätzen quasi pro Amt. Was waren denn so deine Erfolge in den verschiedenen Ämtern, die du hier in den letzten Jahren schon innehattest?
Ja, immer ist es natürlich gut, wenn man etwas aufsuchen und besuchen kann. Ich habe mich sehr gefreut, dass Schloss Biesdorf, da war gerade gestern wieder Ausstellungseröffnung mit einem spannenden Projekt Residenzpflicht, wo es um Unterstützung für Geflüchtete geht, dass wir also mit Schloss Biesdorf eine kommunale Galerie haben. Ich hatte das Vergnügen, nicht immer, die Beratungen waren durchaus auch sehr anstrengend, zwischen den Jahren 12 und 15 bis 16 dieses Haus oder den Umbau mitzuleiten. Es ist natürlich dann immer toll, wenn so etwas auch zu sehen ist. Man kann es aufsuchen, auch wenn es, wie gesagt, nicht einfach war. Damals war die Finanzierung, die das Land, der Bezirk beisteuerten, exorbitant. Alle haben sich zu Recht auch zum Teil gefragt, brauchen wir das, können wir das uns leisten? Im Moment sind die Baukosten so gestiegen, dass die Baukosten vergleichbar sind mit viel, viel kleineren Projekten. Also Nummer eins, da war ich sehr froh. Nummer zwei, wir haben in dieser schwierigen Zeit, als es um den Personalabbau ging in unserem Bezirk, hatten wir die Herausforderung, im Jugendamt hier 46 Stellen im Rahmen der Jugendfreizeiteinrichtungen, die dann übertragen wurden, die Kollegen zu unterstützen. Das war eine ganz, ganz konträre Debatte. Ihr werdet euch vielleicht nicht ganz erinnern, aber das Land Berlin hatte, und die Folge spüren wir noch heute, einen sehr starken Personalabbau beschlossen. Dahinter steckte auch die Annahme, dass Berlin weniger Einwohner haben würde. Einige fanden das damals schon sehr skurril, weil sie gesagt haben, ich war gerade in Paris, ich war gerade in Shanghai, ich sehe, wie die Großstädte sich entwickeln. Eine politische Hauptstadt wird nicht mit weniger Einwohnern, sondern wird mit mehreren erleben. Aber es gab eine klare Verständigung und die Lösung, wie können wir das schaffen, dass diese Jugendfreizeiteinrichtungskollegen, die meistens auch schon über die 57 waren, dass sie eine gute Arbeit gefunden haben und alle haben auch eine gute Arbeit gefunden. Und wie wir es auch geschafft haben, dass die Einrichtungen jetzt durch Träger übernommen wurden und jetzt auch, muss ich jetzt so sagen, mehrheitlich auch gut geführt werden. Das war eine große Herausforderung, die ich 2 Jahre zusammen mit dem ja jetzt noch auch Leiter des Jugendamtes, Herrn Tille, und mit den Kollegen dort, die er auch kennt, bewältigen musste. Im politischen Raum war das extrem umstritten. Man hat sich da natürlich keine Freunde gemacht, wenn man quasi auf Füllungsgehilfen ist. Eine linke Position war durchaus auch, diesen Prozess nicht mitzumachen. Und das ist aber ein Spagat, den man dann auch immer gut lösen muss. Und ein drittes Thema vielleicht. Wir hatten im Jahre 16 die Verständigung, dass die Schulen in unserem Bezirk in mehrheitlich schlechtem Zustand sind. Das war leicht nachzuprüfen. Man brauchte nur in die Schule gehen. Wir hatten sehr viele Hinweise von Eltern, aber auch von Schülern. Wir haben damals, das Land hatte das initiiert, eine Abfrage getätigt, in welchem Umfang Sanierungsbedarf ist. Diese Abfrage ist 16 gerade zu den Wahlen getätigt worden und kam damals auf 320 Millionen in meiner Erinnerung. Und dann mit den Kollegen zu prüfen, wie gehen wir das denn an mit der Sanierung, das ist, glaube ich, eine ganz anstrengende Situation gewesen. Einfach, weil die einen sagten, nee, also das ist sowieso nicht zu schaffen, so große Summen, das ist überhaupt nicht realistisch. Dann hatten wir natürlich auch viele, denen klar war, das lohnt sich gar nicht, wir brauchen jetzt eher neue Schulen. Für andere war klar, die Zahlen der Schülerinnen und Schüler in den nächsten Jahren sind völlig überzogen. Wir werden das gar nicht benötigen. Wenn die Geflüchteten wieder weg sind, brauchen wir die Schulen vielleicht gar nicht. Natürlich hatte das Land Berlin auch gar keine Kapazitäten. Also diesen Prozess im Jahre 16, 17 mit den Kollegen aus dem Bau, und viele Stellen waren gar nicht besetzt, anzugehen, mit dem damaligen Schulstadtrat Gordon Lemm gemeinsam zu schauen, was sind die wichtigsten Maßnahmen, wie können wir hier auch Zwischenlösungen bieten. Das mündete ja dann in den euch gut bekannten Containereinrichtungen hier, gerade in der Rüssel-Wien-Straße. Das war eine sehr, sehr anstrengende Phase. Die Eltern standen auf der Straße, demonstrierten und wir wussten, wir brauchen für jede dieser Einrichtungen erstmal 5 Millionen. Die müssen besorgt sein und dann muss es auch ausgeschrieben werden. Also das war ein sehr anstrengender Prozess. Im Moment ist es, glaube ich, gut gelungen. Container stehen, Schüler gehen zur Schule. Die meisten davon sind auch sehr positiv und inzwischen ist ja auch der Schulbau wieder gestartet.
Wir gehen noch weiter in deine Vergangenheit zurück und haben aus sicherer Quelle erfahren, dass du mal Mitglied einer anderen Partei gewesen sein sollst, nämlich bei den Grünen. Was hat dich damals bewegt, in Richtung der Partei Die Linke zu gehen, beziehungsweise damals gegebenenfalls auch noch die PDS?
Ich war nicht Mitglied der Partei Bündnis 90 Die Grünen. Nein, der Hintergrund ist ein bisschen anders. Ich bin nach der Wende, gehörte ich zu denen, die sich sehr wohl eigentlich engagieren wollten für am Anfang auch eine andere DDR, muss man sagen, auch für eine demokratischere DDR. Und ich hatte damals, ich war ja nun in eurem Alter, noch eine Situation, wo die Frage, wo eine politische Verortung sein könnte, nicht vorrangig gestellt, sondern ich hatte mich zu dem Zeitpunkt engagiert. Ich war in Berlin am Kollwitzplatz im Netzwerk Spielkultur, habe für die Abenteuerspielplätze und Kinderbahnhöfe geworben, war dann auch die Landesvorsitzende der Abenteuerspielplätze und Kinderbahnhöfe und bin in diese, also für das Thema Stadtraum, Stadtraum in Berlin natürlich auch. In der Zeit übrigens war ich auch hier draußen, weil da hinten ja auch, wo jetzt der Hundeplatz ist, der Kinderbauernhof war. Und ich bin dann angesprochen worden von den Vertretern, die damals in der Tat noch das Bündnis Prenzlauer Berg hießen. Die hießen noch nicht mal Bündnis 90 Die Grünen, sondern hießen Bündnis Prenzlauer Berg und umfassten Menschen aus dem Neuen Forum, Demokratie Jetzt, also ganz verschiedenste einzelne Kämpfer, die sich zu dem Zeitpunkt eben um eine andere Gesellschaft, eine demokratische Gesellschaft bemüht hatten und deren Fokus darauf lag, zu verhindern, dass der Stadtraum zugebaut wird. Das war in dem Moment eine große Sorge, dass alles abgerissen wird, dass da Hochhäuser hinkommen, dass das Kapital den Ort quasi an sich nimmt. Das ist dann nicht so schnell gegangen, weil die Entwicklung Berlins und auch die Entscheidung für die Hauptstadt nicht so schnell war. Ich bin also damals dahin und bin in der Tat die Spitzenkandidatin geworden für das Bündnis Prenzlauer Berg. Und dann dauerte es sogar noch ein, zwei Jahre, bis sich das Bündnis und die Grünen, glaube ich, verständigt haben. Ich war also nicht Mitglied, sondern habe als parteiloses Mitglied, was ja für viele junge Leute durchaus auch eine Perspektive ist, in dieser Zeit als Abgeordnete, als Bezirksverordnete agiert. Ich habe den Ausschuss Bildung geleitet in der Zeit und war die Vorsitzende des Frauenbeirates. Das Skurrile war, dass zu der Zeit das Thema Bildung darin bestand, dass es leerstehende Schulen gab und diese Schulen im Ernstfall davor auch standen, abgerissen zu werden oder dass man dazu Lösungen findet. Zu der Zeit haben wir dann in der Prenzlauer Allee aus einer Schule dann eine Kultureinrichtung, Museum gemacht, direkt am Wasserturm. Ich bin also als Parteilose Muttervertreterin, dann ab dem Jahr 2000 in der Senatsverwaltung gewesen, über diese Tätigkeit, über das Thema Kinder- und Jugendpartizipation. Ich hatte den Arbeitskreis Kinder- und Jugendpartizipation für die Drehscheibe Kinderpolitik beim SPI geleitet, habe in der Zeit also sehr gut auch die verschiedensten Modelle diskutiert, vom Kinderbeauftragten über parlamentarische Formen, über Mitmachaktionen. Bin dann in der Senatsverwaltung für Jugend gelandet und über das Jahr 2001, als Herr Wobereit damals den rot-schwarzen Senat gekippt hat, bin ich dann in der Senatsverwaltung für Wirtschaft gelandet und bin dort dann die nächsten 10 Jahre an der Seite von zuerst Gregor Gysi und dann Harald Wolf als Büroleiterin gewesen. Das war eine sehr spannende Zeit, gleichwohl auch eine sehr schwierige. Wirtschaftlich stand Berlin immer am Ende da und die Entscheidung dort, welches sind denn die Themen, wie Berlin wieder vorankommt, Kreativwirtschaft, Tourismus, Gesundheit, das hat man schnell aufgeschrieben, aber es dauerte dann noch eine große Zeit, bis es voranging. Und in dieser Zeit habe ich natürlich in der Tat viele linke Genossen auch kennengelernt und am Ende natürlich immer versucht, auch ein bisschen zwischen Grünen, auch zwischen Sozialdemokratinnen und Linken auch zu vermitteln, vielleicht auch ein bisschen für ein rot-rot-grünes Bündnis, was ich weiterhin für immer wichtig halte, glaube ich. Ich glaube auch, dass alle drei Strömungen eigene richtige Nuancen haben, die sie einbringen können. Das halte ich weiter für richtig und bin dann am Ende dieser Zeit aber war mir klar, dass mit einer solchen langen Tätigkeit auch verbunden ist, dass man eben mit der Linken ganz stark verbunden wird und bin infolge dieses Engagements auch dann Mitglied der Linken geworden. Genau, es war 2019 und seit 10 bin ich im Bezirk und seit 11 dann hier als Kandidatin für das Bezirksamt und als Mitglied der Partei.
Du hast gerade viel von deinem politischen Werdegang erzählt. Der beinhaltet ja auch verschiedenste Stadtratposten. Welches Amt hier im Bezirksamt vor allem war für dich das Schönste?
Ah, das ist eine sehr schwierige Frage. Vor allem, wenn man sich vorstellt, dass dann Kollegen, die einen in der Zeit unterstützt haben, das hören und sagen, warum hat sie nicht mich genommen? Das ist ja in der Tat eine kleine Fangfrage. Ich glaube aber in der Tat, dass jetzt der Bereich Soziales in dieser Verantwortung für die Menschen und auch für das Thema Soziales vor Ort mir in der Tat viel Freude macht. Ich habe gerade gestern im Schloss, haben mich viele angesprochen, warum hast du nicht Kultur gemacht? Ich schätze Kultur, ich halte Kultur für auch unverzichtbar als etwas, was die Menschen in unserem Bezirk zu wenig haben. Im Übrigen nicht nur die Senioren, sondern auch für junge Leute gibt es eigentlich nicht diesen Ort, wo man sich trifft. Wir hatten das kurz mit der alten Börse. Wenn ihr euch erinnert, da war ein Ort, wo man hingehen konnte, abends noch was trinken und wo man aus der Gemeinschaft heraus Ideen für einen Film, für ein Projekt entwickelt. Also das fehlt mir im Bezirk. Das ist aber etwas, was durch das Kulturamt selber nicht gut zu initiieren ist. Ich glaube, wir haben viele tolle Einrichtungen, aber gemessen an dem, was vom Auftrag, glaube ich, mir am Herzen am liebsten ist, wäre das schon der Ort jetzt und habe mich auch sehr gefreut, dass die Kollegen mich da sehr herzlich begrüßt haben. Der Punkt ist, dass man von draußen, glaube ich, manchmal natürlich auch nicht genau weiß, was das Bezirksamt macht. Man weiß, glaube ich, auch nicht genau, was sind die Aufgaben. Gerade im Bereich des SGA hat man natürlich eine riesengroße individuelle Verfasstheit von Menschen, namentlich im Siedlungsgebiet, die sagen, dort ist die Schwelle nicht in Ordnung, da geht die Ampel nicht, dort ist zu viel gemäht, dort ist zu wenig gemäht. Warum passiert das nicht? Eine sehr individualisierte Sicht. Politisch als Politikerin für das Thema wäre es, glaube ich, eigentlich nicht die Aufgabe, sich um diese einzelnen Dinge zu kümmern, die Schwelle anders zu machen, noch einen Fußgängerüberweg, sondern eigentlich geht es darum, wie könnten wir denn in unserem Bezirk Menschen begeistern für so eine andere Situation. Das merken wir jetzt, das sei mir mal gestattet, jetzt gerade beim Thema Umwelt auch sehr stark, wo die Vorstellung, die uns im letzten Jahr mich mitgetragen hat, dass wir hier für einen sozial-ökologischen Umbau, für einen Stadtraum, der geprägt ist von ökologischen Themen, dass wir dort was verändern, ist natürlich dann, wenn jetzt eine große Zeitung quasi nicht nur Herrn Habeck, sondern die ganze ökologische Thematik so zum Täter macht, die wollen uns unsere Autos wegnehmen, haben wir natürlich politisch eine falsche Diskussion. Und da hilft der Einzelne, der dort 2 Meter Bienen oder 2 Meter Treppe hat, nicht. Also ich finde, das ist eine ganz starke Diskrepanz zwischen dem berechtigten Anspruch, für Menschen sich einzusetzen, sich auch zu kümmern, für sie etwas zu tun, also jetzt im Bürgeramt. Menschen haben eine Weile gewartet, um jetzt einen Termin zu erhalten für eine Hochzeit am besten jetzt so. Natürlich ist es positiv und es ist auch sehr dankbar und es ist auch für einen selber sehr wirklich eine gute Nachricht zu hören. Vielen Dank, das hat jetzt geklappt. Also einzelnen Menschen zu helfen, in welchem Amt auch immer, ist natürlich absolut befriedigend. Aber ich persönlich glaube weiterhin, dass die Aufgabe von Politik es auch ist, auch Themen zu platzieren, die man für richtig hält und diese dann auch durchzusetzen. Ich nenne ein Beispiel. Wir hatten im letzten Jahr die Debatte, dass sehr viele Bürgerinnen und Bürger die Autosituation, die Situation des ruhenden Verkehrs außerordentlich unbefriedigend empfinden. Zu Deutsch, sie schreiben, es wird immer enger, kann nicht sein, bitte baut nicht mehr, weil und so weiter. Wir alle wissen, dass die Autos auch noch größer geworden sind und wir die meisten SUVs in Karlsdorf haben etc. Ich glaube in der Tat, dass eigentlich eine Debatte über die Frage, wie wollen wir den Verkehr platzieren, auch den ruhenden Verkehr, nötig wäre. Das ist uns aber nicht gelungen. Sondern die CDU hat da relativ schnell die BZ eingeladen und hat gesagt, so, Frau Witt will euch jetzt abzocken und will hier euch mit Parkgebühren das Leben schwer machen. Abgesehen davon, dass das noch gar nicht entschieden war, geschweige denn, dass es auch noch eine Gutachten davor gab oder sowas, glaube ich, dass politische Debatten auch welche sein müssen, wo man unliebsame Themen anspricht. Und letzter Satz nochmal, ihr habt das ja gemerkt, wir haben, glaube ich, eine Situation, wo das Klimathema mit Fridays for Future noch sehr positiv platziert wurde. Die einen haben vielleicht gesagt, naja, Freitag sollen sie mal in die Schule gehen, aber es war ganz klar, dass das für die Mehrzahl, die Mitte unserer Gesellschaft, war das eine positive, anregende Situation. Man hat im Ernstfall auch nur unterstützt. Mit der letzten Generation jetzt haben wir eine Situation, wo Aggression bis zur Gewalt gegen die Initiativen nicht nur entstanden ist, sondern von den Medien auch weitergetragen wird, wo viele das nicht nur begrüßen, dass die Polizei sich einschaltet, sondern da noch mehr Restriktionen fordern. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo wir dieses Thema, wie finden wir denn Akzeptanz, was eigentlich man sich vorstellt als politische Themen, das ist, glaube ich, ein Punkt, der manchmal ein bisschen unterschätzt wird. Und das ist eine Aufgabe der Politik, nicht die Aufgabe der Ämter natürlich.
Kommen wir jetzt nach diesem langen Part, wo es quasi um dich und deine Vergangenheit ging, kommen wir jetzt mal zu unserem Hauptthema quasi, nämlich dem Thema Kinder-Jugendparlament oder Kinder-Jugendparlamente. Und bevor wir da über deine Unterstützungsmöglichkeiten zum Beispiel noch reden wollen, wollen wir erstmal ganz allgemein, auch unabhängig von der Initiative hier bei uns im Bezirk, einmal deine persönliche Haltung zum Konzept von Kinder-Jugendparlamenten hören.
Wie ich schon ausführte, habe ich solche Diskussionen sehr oft und auch sehr eng begleitet. Damals war die Losung, wer uns nicht hört, regiert verkehrt. Deshalb war es immer schon mir auch ganz klar, gerade bei so konkreten Projekten, bei Spielplätzen zum Beispiel, immer die Frage, wenn ich jetzt mit Kindern etwas plane, wenn ich den Bedarf mit ihnen gemeinsam erarbeite, was wird davon realisiert? Das haben wir jetzt zum Beispiel in Mahlsdorf. Wir haben ja in Mahlsdorf dort die Jugendfreizeiteinrichtung, ihr kennt das. Und ich glaube, das zieht sich so lange hin. Das Projekt habe ich noch als Jugendstadträtin angeschoben und habe bestimmt auch mit den Kids gemeinsam Planungen getätigt. Was wünscht ihr euch? Die sind wahrscheinlich jetzt eher schon älter und die Einrichtung ist immer noch nicht gestartet. Also ich glaube, dass ein Kinder- und Jugendparlament drei Dinge gut erfüllen kann. Erstens, es kann in der Tat den Blick der Politik auf eine Gruppe ganz klar leisten. Wenn ich eine Gruppe habe, mit der ich als Politiker mich treffe, sie ihnen zuhöre, sie einfach auch sehe in einem Gremium, kann ich mich auf Augenhöhe mit ihnen unterhalten. Ich kann von ihnen etwas hören und rede also nicht abstrakt über die eigenen Kinder, so von wegen, ja mein Sohn, der will auch mehr das oder das, sondern ich höre aus einer repräsentativen Gruppe etwas. Ich glaube, das ist außerordentlich hilfreich. Für die Kids ist natürlich das Zuhören in der Tat noch nicht der Punkt, sondern wird ja die Frage sein, wie es euch gelingt, auch eine repräsentative Gruppe zu schaffen. Also dass es in der Tat jetzt nicht nur diejenigen sind, die das als Vorstufe zum eigenen politischen Engagement sehen, sondern dass man wirklich auch hier die Vielfalt der Kiddies aus unserem Bezirk gut abbildet. Das ist nicht einfach. Das ist in der Tat außerordentlich schwierig. Jonas wird das in Erinnerung haben, gerade bei Fridays for Future. Man hat dann 2, 3 Aktive, meistens sind es auch männliche Aktive. Und diese 3 Aktiven bestimmen das auch. Im Ernstfall hat man mit Konkurrenzen auch zu tun und hat man es zu tun mit kleinen Machtkämpfen. Aber es geht ja eigentlich darum, dass man in einem solchen Gremium wirklich auch Kinder und Jugendliche abbildet. Das ist echt schwierig. Das ist übrigens ein Thema aller Partizipationsprozesse, dass wir bei unseren Einwohnerversammlungen eben auch 20 Bürger haben. Das sind die Bürger, die kritisch eingestellt sind, die etwas anbringen wollen. Aber es ist nicht die Vielfalt der Bürger, die sich eigentlich hier um so ein Thema bemühen. Und wenn ich dann aber eher mit Los rangehe oder mit irgendwie jeder Vierte oder so, habe ich dann im Ernstfall Leute, die sich über das Thema gar nicht einbringen wollen. Also das, glaube ich, ist ein Hauptpunkt, wie man aus einem Kinder- und Jugendparlament nicht nur eine Gruppe macht, der die Politik zuhört, sondern auch eine Ebene, wo der Bezirk abgebildet ist. Das muss jetzt sicher nicht so sein, dass jetzt zwingend auch man 3 migrantische Kids dabei hat, sondern es muss aber so sein, dass man auch wirklich das Gefühl hat, dass da eine gute Mischung abgebildet ist. Vom Norden bis Süden, durch die sozialen Schichten so. Und der dritte Punkt, also das erste war der Punkt, überhaupt ist es gut. Zweitens, wie ist die demokratische Repräsentanz? Und der dritte Punkt ist natürlich, was passiert mit dem, was da besprochen wird? Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass ihr natürlich Interesse habt, dass die Hinweise eingebracht werden. Ich weiß noch nicht, was ihr euch da vorschwebt, aber ihr beide seid ja auch sehr oft in unserer BVV bereits jetzt schon aktiv und merkt, wie das ist, wenn man als Bürger nicht nur Fragen stellt, sondern Themen einbringt in einen Ausschuss. Ist natürlich die Frage, welche Möglichkeiten hat ein solches Gremium direkt trotzdem auch Wünsche, Vorstellungen und Projekte zu initiieren? Ich kann mir gut vorstellen, dass das Kinder- und Jugendparlament sich nicht quasi als ein Zusatz BVV versteht, also indem sie nochmal besondererweise sagt, und für uns Kinder und Jugendliche ist dieser Bürgersteig wichtig, und die Senioren dann ihrerseits im Seniorenparlament sagen, für uns ist dieser Bürgersteig wichtig, sondern dass es, glaube ich, hilfreich wäre, wenn man sich wirklich für den Bezirk mit 1, 2 Projekten ganz klar auch ein Päckchen packt, was ist uns als Kinder- und Jugendparlament ein wichtiges Thema. Ihr merkt es ja jetzt, ob das das Regenbogenhaus ist oder etwas. Es dauert lange Zeit, bis es umgesetzt wird. Also ich kann euch da nur ermutigen, zu überlegen, ob man sich da konzentriert, indem man sagt, wir als Kinder- und Jugendparlament haben dieses Projekt. Das wird natürlich sehr schwierig, weil viele andere sagen, aber meins ist auch wichtig, man müsste priorisieren. Wenn es prinzipiell um das Thema geht, können Kinder und Jugendliche gehört werden, kann ich gerne anbieten, würde das auch tun, dass, wenn das bei euch Stellenwert hat, man regelmäßig auch einen kleinen, mit oder ohne Brause, Stammtisch macht, wo man wirklich auch mit den Kindern und Jugendlichen ins Gespräch kommt mit einer kleinen Gruppe. Ich kann mir das sehr gut vorstellen für den Bereich der Nachbarschaftsarbeit, aber prinzipiell auch, um einfach ein Verständnis zu haben, was sind denn kommunalpolitische Themen. Man sollte das auch nicht zu sehr auf die entsprechenden Ressorts zuschneiden, sonst kommt man wirklich mit einer Liste von 15 Bäumen, die dann alle von Kollegin Zivkovic geklärt werden sollen. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass wir als Bezirksamt, als Kollegialorgan auch wahrgenommen werden. So. Und kann mir das also gut vorstellen, wenn man dazu Form findet, die auch wirklich etwas mitnehmen, und die anderen Wege stehen euch ja trotzdem frei. Anträge stellen, das direkte Gespräch, Leute fragen oder so. Mir wäre wichtig auch dann, dass ihr bei denjenigen, die mitmachen, natürlich, das werdet ihr aber auch tun, hört, was denen eigentlich ein Anliegen ist. Da muss man immer so ein bisschen auch zurücktreten. Ihr seid Politikprofis, andere sind es nicht. Die wissen manchmal weniger über diese Vorgänge. Und da kommt dann ganz schnell so eine kleine Unzufriedenheit. So, ne? Ah, die wissen auch nicht mal, was die BVV ist. Also man muss schauen, wie man Jugendliche, die von der Ausbildung, vom Habitus, von ihrem Elternhaus einfach mit diesen Prozessen wenig zu tun hat, wie man die da mitnimmt.
Ja, genau, dafür wünschen wir uns ja auch eine pädagogische Begleitung, wie es ja auch bei anderen Kinder-Jugendparlamenten gibt. Danke auch, dass du uns schon mal deine Unterstützungsmöglichkeiten quasi noch genannt hast, denn das wäre eigentlich sonst die nächste Frage gewesen.
Du hast ja gesagt, du beziehungsweise wenn man auf die Seite des Bezirksamts guckt und sich deinen Werdegang anguckt, dass du schon viel mit Kinder- und Jugendbeteiligung irgendwie immer in deinem Leben zu tun hattest. Daher einfach mal deine Sicht der Dinge. Was denkst du, steht es insbesondere hier im Bezirk und im Stand der Kinder- und Jugendbeteiligung?
Ich glaube, dass der Bezirk jahrelang ja mit dem Kinder- und Jugendpartizipationsbüro gute Fachleute hatte. Eine Kollegin ist ja verstorben, aber auch die Menschen, die in den letzten Jahren immer wieder bei Bauprojekten, bei Projekten in Grün, der Planung von Spielplätzen unterstützt haben, habe das immer sehr, sehr hochwertig, sehr fachlich fundiert wahrgenommen, liebevoll vorbereitet. Und ich kann in der Zeit, wo ich einen Einblick unmittelbar hatte, auch sagen, dass wir die Kollegen immer sehr geschätzt haben. Sie sind ja, wenn ich das richtig sehe, von uns damals waren sie jedenfalls im Freizeitforum untergebracht worden, wo sie wahrscheinlich jetzt noch sind. Und das war ja eine ganz klare Zielsetzung, ne, im Freizeitforum zu sein, dort, wo auch Räume sind, wo man sich trifft, wo man einen großen Platz davor hat. Also ich glaube, dass das Kinder- und Jugendbüro prinzipiell fachlich, menschlich da immer sehr gut ausgerüstet war und ist. Die Fragen, die kritisch sind, die habe ich eigentlich jetzt schon ein bisschen gestellt. Wir haben, glaube ich, eine Unterrepräsentanz von ganz bestimmten Gruppen in unserem Bezirk. Das ist im Übrigen nicht altersabhängig. Wir haben auch bei anderen Veranstaltungen eine Unterrepräsentanz von Menschen mit Migrationshintergrund. Wir haben auch meistens weniger Mädchen und Frauen in solchen Gruppen. Und wir haben ganz klar eine Situation, dass die Beteiligung nur dann gut zieht, wenn man eine Drohung ausspricht. Schule schließt, etwas wird gebaut. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, wie man jenseits von diesen Drohungen Menschen begeistert, sich im Alltag glaubhaft einzubringen, sie erstmal einen Namen zu machen. Ihr habt das, also man kennt denjenigen, man weiß, wie die Kommunikation ist, wie man ihm vertraut. Und ich glaube, das ist eine kritische Position. Wir haben sicher auch in vielen Schulen, das sollte man auch nicht zu gering schätzen, in vielen Schulen tolle Lehrerinnen und Lehrer, Pädagoginnen und Pädagogen, die in ihren Schulen tolle Projekte machen, auch in Richtung Politikunterricht, aber prinzipiell einfach auch, um die Kids mitzunehmen bei Feiern, bei Veranstaltungen, bei der Frage, wo reisen wir hin. Ich glaube, es gibt im Alltag schon eine große Selbstverständlichkeit bei unseren aktuellen mit Jugendlichen zusammenarbeitenden Menschen, dass da Jugendliche nicht eine anonyme Gruppe sind, sondern dass sie sehr aktiv in ihre Meinung eingebunden werden. So nehme ich das jedenfalls wahr. Aber es gibt unter Garantie auch Kiddies, die in ihrem Leben das nicht erfahren, die in ihrem sozialen Umfeld das nicht erfahren, vielleicht auch nicht von den Eltern unterstützt werden. Und das wird sicher noch ein Punkt sein, wie wir deren Sicht, die auch vom Ausdruck, vom sprachlichen Ausdruck, vielleicht auch von der Coolness, von der Frage, ob sie alle im Netz sind, die das alles verneinen müssten, diese drei Fragen, wie man die einbringt. Das ist, glaube ich, ein momentanes Defizit unserer Demokratie und daran sollten wir arbeiten.
Um langsam zum Ende zu kommen, haben wir noch eine etwas lockere Frage mitgebracht. Du hast uns ja hier etwas schönes, süßes Gebäck und Früchte angeboten. Es gab da ziemlich so 2021, im Dezember war das, oder Januar in der BVV, gab eine Einwohneranfrage zu Kuchen auf Sozialweihnachtsfeiern, damals noch an Nadja Zivkovic als Bezirksstadträtin. Gibt es bei Veranstaltungen des Sozialabends seit dem Stadtteilzentrum oder so eigentlich immer leckeren Kuchen oder ist das eher das trockene Gebäck aus dem SGA?
Also dem muss ich natürlich wieder widersprechen, weil ich glaube, dass ich im SGA immer den allerleckersten Streuselkuchen mitgebracht habe, den ich übrigens auch ins BA mitbringe und zu anderen Veranstaltungen. Hier war es nicht. Ich hoffe, dass es keine Kritik ist. Es ist ein Bäcker, der hier hinter diesem Haus da ist. Wir nennen wie immer keine Firmennamen. Ja, ich denke, dass das schon dazugehört ist, wenn das jetzt der Kern der Frage ist. Ich glaube in der Tat, dass für Veranstaltungen, die man macht, ob das jetzt unsere Besetzung der Skateranlage war, also Gespräche in der, also diese Wintersporthalle, ob wir draußen sind. Also ich gebe mir schon Mühe, trotz Haushaltssperre. Das muss man ja auch so sagen. Und dass da kein Geld da ist. Das machen die Kollegen manchmal auch ähnlich, dass man natürlich dann schon eine kleine Kiste mit Brause mitnimmt. Warum? Weil ich glaube, dass viele Gespräche angenehmer gestaltet und weil wir eben nicht so viele Cafés oder auch Restaurants oder Gasthöfe haben, wo man sich trifft. Also wir haben im Bezirk wenig solche Orte, wie die alte Börse es kurz war oder so, dass man hingeht und wo man sich trifft, übrigens die politische Klasse auch nicht. Und da ist es, glaube ich, ganz gut, dass man, wenn man irgendwo ist, dann mit einer Kiste Brause oder auch mit einem Kuchen vorbeikommt. Das ist kein Einschleimen, sondern mehr oder minder eigentlich, dass man ein bisschen auch Respekt für den anderen zeigt und dass man ein bisschen sagt, er ist willkommen und dass man sich selber auch willkommen fühlt. Das, glaube ich, funktioniert für alt und jung ganz gut.
Dann bedanken wir uns, dass du dir die Zeit für uns genommen hast, uns Rede und Antwort gestanden hast, auf alle so Fragen geantwortet hast, und wir sind uns sicher, dass wir auch im weiteren Verlauf des Jugendparlaments immer wieder mit dir zu tun haben werden. Dankeschön.
Der Dank ist ganz meinerseits. Ich finde es toll und möchte euch auch ebenfalls danken, dass ihr zu denen gehört, die in diesem Bezirk wirklich viele Themenbereiche sehr frühzeitig auch als Schülerin schon verfolgt haben. Ich glaube, ihr habt auch ein ganz gutes Gespür für Erfolg und auch Misserfolge. Habt das auch schon erlebt, wie das mal ist, wenn man nicht gewählt wird. Aber trotzdem einfach weiterzumachen, dass man sagt, okay, für mein Thema, für meine Person muss ich dann eben auf anderen Wegen Mitstreiter suchen. Das ist, glaube ich, eine tolle Erfahrung, die ihr gehabt habt, und freue mich, dass ihr die auch weitergeben könntet. Ich glaube, unsere Kinder und Jugendlichen können da sehr davon profitieren. Vielen Dank.
Dankeschön.